Ich bin kein katholischer Schriftsteller, bin das nie gewesen.
Heinrich Böll, der wohl berühmteste deutsche Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Nobelpreisträger. Vielleicht ist er bis heute der uns unbekannteste geblieben.
Ich glaube, ich habe wie immer unschuldig und ahnungslos in ein Wespennest gestochen und begreife bis heute noch nicht die Aufregung, die es gegeben hat.
Heinrich Böll, der gute Mensch aus Köln, wie er genannt wurde, und zugleich voll inbrünstigem Zorn.
Mein Zorn und ich halten es für angebracht, eine Weile zurückhaltend zu sein.
Wo liegt die eigentliche Quelle dieses Zorns? Was war sein brennendes Geheimnis, das er bis zu seinem Tod verbergen konnte?
Während Sie das Eigentliche bis heute wahrscheinlich nicht kapiert haben, dass es die Bitterkeit des Irdischen ist, oder wie soll ich das ausdrücken?
Das brennende Geheimnis des Heinrich Böll. Eine Spurensuche zum 40. Todestag. Eine Sendung von Thomas Fitzel.
Im Grunde interessieren mich als Autor nur zwei Themen. Die Liebe und die Religion.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Heinrich Böll ist heute Nachmittag gestorben.
Heinrich Böll verstarb in seinem Haus in Langenbruch in der Nordeifel, vermutlich in seinem Arbeitszimmer, das, wie sein Biograf Christian Linder beschreibt, noch jahrelang verbarrikadiert blieb.
Über dem Bett ein Druck von Hab Grieshaber, die Ausgabe des Spiegels vom 15. Juli 1985, ein Rasierapparat, ein Kassettensatz der Messa da Requiem von Verdi in einer von Herbert von Karajan dirigierten Aufnahme, ein Tintenfass, Streichhölzer, eine Christus-Ikone, rot-brauner Ton mit griechischer Inschrift, ein Foto von Josef Beuys, an eine schmale Regalwand am Fenster angeheftet, ein gerahmtes Bild mit aufgeklebten Pflanzen und dem Titel Blumen aus Galiläa.
Die ARD-Anstalten unterbrechen ihr Programm, senden ausführliche Nachrufe, Sondersendungen, Gespräche mit Freunden und Weggefährten, wie mit der Journalistin Carola Stern.
Er war sehr bescheiden, sehr leise, sehr höflich, spielte sich niemals in den Vordergrund. Er wirkte sehr gütig, er hatte so gütige Augen. Und gleichzeitig konnte er mächtig zornig und wütend werden. Niemand konnte mehr auf die katholische Kirche schimpfen als er. Und dann legte er los gegen die Kaplane und gegen die Kardinäle.
Bölls Zorn richtet sich immer wieder gegen die katholische Amtskirche.
Was die organisierte Leidenschaft und den Klerus betrifft, totale Untertänigkeit im Gegensatz zur Theologie.
Böll tritt Anfang 1976 aus der katholischen Kirche aus, um gegen die Kirchensteuer zu protestieren, die er eine Zuhälterei nennt.
Da hat er mir gesagt, dass es für ihn ein Akt der Befreiung gewesen wäre. Eine Last hätte er von seinen Schultern weggenommen. Aber er sagte dann immer wieder, ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten. Also er war nicht aus dem Corpus Christi Mysticum ausgetreten, sondern aus dem Kirchensteuerverband.
Herbert Falken, katholischer Priester, zugleich Künstler und Maler, sowie Freund und Nachbar von Böll. Seine katholische Beerdigung, obwohl aus der katholischen Kirche ausgetreten, führte nochmals zu Protesten. Dabei war es Bölls ausdrücklicher Wunsch gewesen, so Herbert Falken.
Das ist halb ironisch, halb ernst gemeint. Wenn er etwa sagte, Falken, du gehst ja hinter meinem Sarg her, wenn ich tot bin. Und du betest euren Vater unser und gibst mir den Segen. Ihr könnt mich dort nicht verscharren wie einen Hund.
Inzwischen bestimmen auch längst andere Themen, der Terrorismus der RAF sowie der radikalen Erlass, die politischen Debatten. Freilich Böll auch da immer mittendrin. Berühmt ist seine Forderung nach einem freien Geleit für Ulrike Meinhof, die einen Shitstorm, wie man heute sagen würde, auslöst, angefacht durch die Springerpresse. Auch Böll ist es leid geworden, immer wieder auf die katholische Kirche angesprochen zu werden.
Könnte es sein, dass der diensthabende Zornige, eine Art Unteroffizier vom Dienst des deutschen Katholizismus, nicht nur den Wecker, sondern auch den Kotzkitzler spielen soll, der den Gaumen mit seiner Feder lange genug reizt, auf dass der Magen sich leere und für die nächste Fresserei frei werde? Mein Zorn und ich halten es für angebracht, eine Weile zurückhaltend zu sein.
Diese erregten Diskussionen um die katholische Kirche, ihre Sexualmoral, die ihren Höhepunkt in den 60er Jahren um das Zweite Vatikanische Konzil herum hatten, sind ein halbes Jahrhundert später kaum noch nachvollziehbar. Mit diesem zweijährigen Konzil öffnete sich die katholische Kirche vorsichtig der Moderne. Unter anderem wurden nun die Volkssprachen in den Messen zugelassen, sowie erste Schritte in Richtung Ökumene unternommen. Allein der Begriff konfessionelle Mischehe müsste heute wahrscheinlich erst erklärt werden. Heinrich Böll stand mitten in dieser Umbruchszeit.
Sie müssen sich vorstellen, wie der Konfessionalismus unser Leben noch bestimmt hat.
Heinrich Böll im Gespräch mit Schülern 1982 über seinen Roman Ansichten eines Clowns.
Wenn ich also mit einem evangelischen Mädchen nach Hause gekommen wäre, ja, sagen wir vor 50 Jahren, da war ich 14 oder was, mein Vater hätte einen Herzinfarkt bekommen. Und zwar subjektiv echt, wie man das heute nennt. Der war nicht dümmer als ich. Meine Eltern, meine Großeltern waren ja nicht dümmer als wir sind. Das war so in ihm drin, richtig implantiert. Das müssen Sie sich vorstellen. Aus diesem Milieu komme ich, ja, von dem bin ich geprägt.
Das katholische Milieu ist Böll Zuflucht wie Ausflucht. Er schiebt es vor, denn eines will er auf keinen Fall sein.
Ich bin kein katholischer Schriftsteller, bin das nie gewesen. Es gibt keine katholischen Schriftsteller. Hat es nie gegeben. Ich habe auch den Titel, sobald er mal auftauchte, immer abgelehnt, aber man kann sich gegen solche Klischees nicht wehren.
In vielen Interviews bei der Frage nach ihm als katholischem Autor immer wieder die gleiche Reaktion.
Ich bin hier in diesem Land geboren, meine ganzen Vorfahren stammen aus dem Dreieck Kleve, Aachen, Köln, alle. Und das ist eben eine, sagen wir, meinetwegen katholische Landschaft. Ja, da ist die Erde katholisch und die Hühner und die Hunde auch und die Rüben, die da wachsen oder was sonst noch da wächst. Ich sehe das in einem sehr materiellen, fast materialistischen Sinne. Ja?
So wird der Katholizismus bei ihm zu einer schon fast naturgesetzlichen Zwangsläufigkeit.
Der Katholizismus ist einfach für eine bestimmte Zeit das Material für mich gewesen. Material im Sinne, so wie ein Maler Farbe braucht. Dann nimmt er Rot, Grün, Blau, Schwarz und diese Palette stand mir zur Verfügung aufgrund meiner Vita, meines Herkommens, meiner Erziehung. Der Katholizismus als Material ergibt sich aus meiner geografischen Herkunft.
Auch seine schriftstellerische Arbeit in Form und Inhalt führt Böll darauf zurück.
Das war die verbotene Lektüre des Alten Testaments. Sie war verboten. Ich habe mich also gegen den Index versündigt, schon als junger Mensch.
Dann das Erleben des Gottesdienstes. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 natürlich auf Latein.
Viele formelle Dinge bei mir sind natürlich undenkbar, ohne das gesamte Ritual der katholischen Kirche, etwa Litaneien, Gottesdienste, Andachten, die ja in ihrer Formalität und in ihrem Formalismus ungeheuer prägen.
Die Auseinandersetzung Bölls mit der katholischen Kirche erlebt ihren Höhepunkt 1963 mit dem Roman Ansichten eines Clowns, der zuerst in der Süddeutschen Zeitung als Vorabdruck erscheint. Die katholische Aktion der Erzdiözese München und Freising beschwert sich mit Leserbriefen über die angeblich stellenweise schamlosen Bettgeschichten.
Muss es nicht den katholischen Leser verwirren, wenn ihm dieser Roman auch noch als der eines katholischen Schriftstellers vorgesetzt wird?
Ich bin kein katholischer Schriftsteller, bin das nie gewesen.
Im katholischen Petrusblatt des Bistums Berlin erscheint 1963 über zwei Ausgaben verteilt eine Art offener Brief von Monsignore Erich Klausner, eine Anfrage an Heinrich Böll.
Bietet der katholische Dichter und Übersetzer Brot?
Er bezieht sich dabei als Replik auf einen Text von Böll, das Brot, von dem wir leben. Das Brot ist bei Böll das Wort. Und Erich Klausner kommt zu dem Schluss.
Herr Böll, Sie bieten den Menschen Steine statt Brot. Noch schlimmer, wahrscheinlich für manche, Skorpione statt Brot.
Böll war auch nie zimperlich und konnte mehr als grob werden. Erich Klausners Brief versah er mit dem Urteil Bordellismus der Literaturkritik. In der Wochenzeitung Die Zeit schrieben alle namhaften Literaturkritiker pro und contra Bölls Roman Ansichten eines Clowns. Worum geht es darin? Hans Schnier, Sohn einer sehr vermögenden industriellen Familie, die Mutter opfert noch voller Überzeugung in den letzten Kriegstagen ihre Tochter auf dem Altar des Vaterlandes, bricht mit allen bürgerlichen Konventionen. Er wird Clown und lebt einige Jahre in wilder Ehe mit der katholischen Marie. 1963 stand noch nach dem sogenannten Kuppelei-Paragraph unter Strafe, an Paare ohne Trauschein eine Wohnung oder ein Hotelzimmer zu vermieten. Warum will Hans Schnier nicht heiraten? Weil er als Protestant, der in einem katholischen Internat erzogen wurde, sich sehnlichst eine Audienz beim Papst wünscht, von dem er unbedingt gesegnet werden möchte, und der gerne katholische Litaneien singt, weil sie seine Kopfschmerzen und seine Melancholie lindern, dieser Hans Schnier weigert sich, wie damals in konfessionellen Mischehen üblich, zu unterschreiben, dass er seine Kinder katholisch erziehen werde. Nach 2 Fehlgeburten verlässt ihn Marie, die seinetwegen die Schule abbrechen musste, und heiratet einen einflussreichen katholischen Funktionär, was Hans Schnier Anlass für lange Tiraden gegen die Heuchelei der katholischen Kirche gibt.
Ich glaube, ich habe wie immer unschuldig und ahnungslos in ein Wespennest gestochen, bildlich gesprochen, und begreife bis heute noch nicht die Aufregung, die es gegeben hat. Wahrscheinlich, also wir reden jetzt über den deutschen Katholizismus, das heißt nicht über die deutschen Katholiken. Müssen wir lange drüber reden, und ihr Verständnis für Literatur, Malerei, Bildung überhaupt, waren die einfach sowas nicht gewöhnt, was für mich selbstverständlich war.
Die Kritik an der deutschen katholischen Amtskirche ist in Bölls Werk von Anfang an vorhanden, allerdings eher als Sozialkritik am Personal der Amtskirche, das oftmals in satirischen Überzeichnungen erscheint, eben als Pfaffen, die in großen Häusern wohnen und Gesichter haben wie Reklamebilder für Hautcreme, wie in seinem ersten erfolgreichen Roman und sagte kein einziges Wort 1953. In Billard um 9:30 wird sogar eine Abtei in die Luft gesprengt. Das Hauptthema ist vor allem der Gegensatz von Armut und Reichtum.
Die Kirche ist ja reich, stinkreich. Sie stinkt wirklich vor Geld. Wie der Leichnam eines reichen Mannes. Arme Leichen riechen gut.
Nach dem Roman Ansichten eines Clowns tritt das Thema in den Hintergrund, versteckt sich in den Figuren, vor allem in seinen Frauenfiguren.
Der Umgang Christi ist ja bekannt, auch seine Genealogie. Von 4 Frauen, die erwähnt werden in seiner Genealogie, sind 3 Dirnen oder Ehebrecherinnen. Die einzige Jungfrau ist die Jungfrau Maria. Ja, und keine ordentliche Ehefrau darunter.
Heinrich Böll in einem Gespräch mit dem Süddeutschen Rundfunk 1969 zu der Frage, wie hältst du es mit der Religion, bezieht sich hier auf den bei dem Evangelisten Matthäus aufgelisteten Stammbaum von Jesus, der statt der Namen der verehrten Stammmütter Sarah, Rebekka und Rahel die von Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba einfügt.
Was mich beschäftigt hat, auch von meiner Jugend bis auf den heutigen Teil in gleicher Weise, ist die Verbindung von Ehe, Sexualität, Erotik und Religion und der Ausdruck dafür im Alten und Neuen Testament. Und diese Problematik, die Liebe, Sexualität, Eros, Ehe und so weiter, alle Formen des Geschlechtlichen, wollen wir mal sagen, ist wahrscheinlich einer der Hauptantriebe fürs Schreiben bei mir gewesen. Und ich habe unbewusst, das wird mir jetzt, wo wir darüber sprechen, erst bewusst, wahrscheinlich schon als junger Mensch das Gefühl gehabt, dass das Heilende und das Heil, das im erotisch-sexuellen liegt, von der katholischen Kirche nicht erkannt worden ist.
Heinrich Böll und Pier Paolo Pasolini. Die beiden könnte eigentlich sehr vieles verbinden. Die Beschäftigung mit dem Katholizismus sowie die Suche nach dem Heil im erotisch-sexuellen. Nur Böll war es überhaupt nicht vergönnt, darüber anders als in einer wahnsinnig verklemmt kleinbürgerlichen oder sogar eher rüden Art zu schreiben. Madonna oder Hure, dazwischen ist bei Böll nicht viel.
Ich war 21, sie 19, als ich eines Abends auf ihr Zimmer ging, um mit ihr Sachen zu tun, die Mann und Frau miteinander tun.
In Ansichten eines Clowns 1963. Leni in dem Roman Gruppenbild mit Dame von 1971 könnte so eine weibliche Erlösungsfigur sein. Sie wird als eine ungeheuer sinnliche Person beschrieben, der sich alles sofort ins Erotische umsetzt. Ihre erotische Begegnung mit dem russischen Zwangsarbeiter Boris findet ihren sprachlichen Ausdruck in einer geradezu mystischen Szene des Handauflegens.
Es ging durch ihn wie ein elektrischer Schlag. Der fuhr regelrecht in die Höhe, wie bei einer Himmelfahrt.
Und damit kommen wir dem brennenden Geheimnis von Heinrich Böll langsam näher. Von dem Christian Linder in seiner Heinrich-Böll-Biografie »Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils« schreibt. Christian Linder hat seit den 70er Jahren immer wieder über Böll geschrieben und mit ihm 1975 ein berühmtes dreitägiges Interview geführt. Eigentlich war es nie wirklich ein Geheimnis. Böll hat es mehrfach erwähnt. Seine Begegnung als junger Mann mit den Schriften von Léon Blois.
1936, Weihnachten, ich war 19 Jahre alt. Das erste Buch von Blois hieß Das Blut der Armen, schlug ein wie eine Bombe im deutschen Katholizismus und bei mir und meinen Freunden, weil es etwas ausdrückte, nicht nur das Mystische bezüglich Geld, Blut des Armen, sondern eine Freiheit, eine Kühnheit der Gedanken und des Ausdrucks, den der extrem provinzielle, lahme deutsche Katholizismus nie gekannt hat.
Der französische Schriftsteller Léon Blois ist heute weitgehend vergessen, wobei er durchaus sein Nachleben besitzt. Der verstorbene Papst Franziskus zitierte ihn zum Beispiel in seiner ersten Ansprache an die Kardinäle. Léon Blois, geboren 1846, gestorben 1917, entwickelte eine Mystik der Armut. Selbst lebte er in beständiger Armut, brachte sich bettelnd durch, lebte anfangs mit einer Prostituierten, hasste die Reichen und die Bourgeoisie und alles, was damit zusammenhängt. Seine Sprache ist polemisch, vulgär, eruptiv.
Abrutsch in Schande und Schmach einer scheinheiligen christlichen Gesellschaft, deren Niederbruch so vollkommen sein sollte, dass sie auf allen Vieren in den stinkenden Kotmassen des Pöbels und den Kotzlachen der Hunde auf den Straßen herumrutschen, um nach ihren verlorenen Schätzen zu stochern. Weiter nichts. Wo ist der tausendfache Kretin, Produkt widerwärtigen Aneinanderreibens bourgeoiser Fleischmassen, der zu behaupten unterstünde, diese Forderungen seien übertrieben? Schickt ihn doch her zu mir, dies talgige Gerinsel der dreckigsten Samenergüsse verkalkter Beamtenseelen.
Léon Blois gehörte zu dem kleinen Kreis des Renouveau Catholique, einer reaktionären, gegenaufklärerischen Strömung, die bestrebt war, Frankreich moralisch und politisch zu erneuern. Er schrieb wütende Texte über Sexualität, über die, Zitat, Fotzen und Dirnen, denn Frauen waren entweder Madonnen oder Huren, sowie über Gewalt und Krieg. Schreiben galt der Bewegung als Fortsetzung des Gebets. Vor allem war er in allem maßlos.
Die einfache Wahrheit, die aus allen meinen Büchern herausbricht, ist die, dass ich nur für Gott schreibe.
Insofern war das Buch eine Offenbarung im mystischen Sinne und eine Befreiung zugleich, weil diese Art katholischer Ausdruck für uns etwas ganz Sensationelles war. Und das hineingesprochen, gelesen von mir in das total barbarische, isolierte Deutschland von 1936.
In den 30er Jahren wird Léon Blois ins Deutsche übersetzt und besprochen. Auszüge erscheinen auch in der katholischen Literaturzeitschrift Hochland, die Bölls Familie abonniert hat. Böll besaß alles, was er von Léon Blois auftreiben konnte und keineswegs nur das Blut der Armen, auf das er sich öffentlich bezog. Während seiner Zeit als Besatzungssoldat in Frankreich besorgte sich auch die französischen Ausgaben, wie er 1940 seinen Eltern berichtet.
Es war schon immer meine Idee, aus den Trümmern Frankreichs wenigstens ein paar Bücher von Léon Blois und Georges Bernanos mitzubringen.
Blois habe ihn aus einer tiefen Krise gerettet, gesteht er seiner Verlobten und späteren Ehefrau Annemarie Tschech im Dezember 1940.
Weißt du auch, dass ich unmittelbar durch Léon Blois gerettet worden bin? Durch diesen Mann, den ich am meisten liebe von allen, die je in Europa Bücher geschrieben haben. Erst Jahre später ist mir dieses alles zum Bewusstsein gekommen. Heute übersehe ich einigermaßen diesen ganzen Wust. Es ist vieles zusammengekommen in diesem Winter 1936-37, der entscheidend für mein ganzes Leben war.
In diesen Jahren beginnen seine ersten Versuche als Schriftsteller. 1936-37 entsteht die Erzählung Die Brennenden ganz unter dem Einfluss Léon Blos. Der Krieg unterbricht jedoch diese ersten schriftstellerischen Gehversuche. Als Ersatz werden die Briefe des gefreiten Heinrich Böll aus dem Krieg an seine Braut Annemarie Tschech, die er teilweise täglich schreibt, zu seinem Bekenntnisbuch, parallel zu Léon Blos' Buch Briefe an seine Braut, das Böll ebenfalls in seinem Besitz hatte.
Ich hasse alles Moderne. Unerbittlich, wild und erbarmungslos. Diese ganze verächtliche Oberflächlichkeit, die niemals blutet und niemals etwas riskiert. Oft ist dieser Hass ein abenteuerlich tiefer und wilder Hass. Das Einzige, was mich am Leben erhält. Dieser stille, verborgene Hass.
Aber noch mehr als sein Hass ist es seine religiöse Mission, die er Annemarie anvertraut.
Du bist die Einzige, vor der ich keine Scham habe, es zu sagen, dass ich Christus liebe und das Kreuz, obwohl ich ein großer Sünder bin. Und mein Leben soll keinen anderen Sinn haben, als für Christus, für das Kreuz zu leben und zu arbeiten.
Böll fühlt sich erwählt. Gott hat seinen Plan mit ihm.
Ich will ganz nüchtern, ganz konkret versuchen, mit dir und zusammen mit unseren Brüdern und Freunden und Schwestern ein neues Geschlecht zu gründen. Ich will Kinder haben und ich möchte, dass unsere Freunde alle viele Kinder haben, damit dieses neue, junge Geschlecht nicht so grenzenlos einsam ist in seiner Generation wie wir. Damit es seine Kraft nicht zu erschöpfen braucht im Schutz gegen eine Umwelt von Dummköpfen, sondern seine Kraft nutzen kann für eine christliche Kultur. Wir erschöpfen uns doch nur noch in Sensibilität und Abwehr. Gottes Wege sind unerforschlich. Ich glaube gewiss, dass ein neuer Geist in Europa herrschen wird. Noch neuer als der jetzige. Und es ist gewiss unsere Aufgabe, das Christentum fortzupflanzen.
Zeilen, die irritieren. Noch mehr, als im April 1943 Annemarie schreibt, nachdem deren Bruder in Russland fiel,
dass es nach dem Märtyrertod keine höhere und edlere Art zu sterben gibt, als die zu fallen als Soldat vor dem Feind. Das ist etwas so Hohes und Schlichtes, dass einfach nur ein ehrfürchtiges Schweigen oder das Wort eines Dichters es würdigen kann.
Ein Dichter wie er. Annemarie dürfte dies kaum Trost gewesen sein. Dabei ist Böll immer die Fantasie des eigenen Leidens wichtig.
Du weißt, dass es mein geheimer und sehnlichster Wunsch ist, zu wirken und zu zeugen für das Reich Gottes, für die lebendige Wirklichkeit des Kreuzes, das eingetaucht ist in Leid und überströmt von Blut, umgeben von Erniedrigung und Schmach und Hohn, tausendmal am Tage verkauft und verraten und so unsagbar wenig geliebt und wirklich verehrt.
Es ist eine tiefgehende Spiritualität, von der der junge Böll erfüllt ist. Eine Spiritualität, die er mit niemandem teilen kann, außer mit Annemarie. Ein Glauben, der ganz im Kontrast zum Zeitgeist, der von ihm so gehassten Moderne steht. Das katholische Milieu, das ist eigentlich sein verlorenes Kinderland. Aus diesem Zorn und zugleich einsamen Standpunkt bezieht er seine Energie und Überzeugung. Er sieht sich dadurch ganz in der Tradition der alttestamentarischen Propheten wie etwa Jesaja oder Jeremia.
So steht es geschrieben im Evangelium des heiligen Lukas. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer entzünde auf Erden. Was wollte ich lieber? Denn es brennt schon. Wir sind alle doch nur da, um in diesem Feuer zu brennen.
Wenn Böll immer behauptete, erst nach dem Krieg zu schreiben begonnen zu haben, dann stimmt das nur insofern, dass er erst in dem zerstörten Köln eine reale Entsprechung der eigenen imaginären Landschaft findet. Ein Land, über das der Zorn gewütet hat. Sein Zorn. Die Trümmerlandschaft ist ihm daher paradoxerweise Heimat. Hier kann er sich gewissermaßen als Hiobsgestalt sehen. Aber je mehr sich nach den entbehrungsreichen Anfangsjahren die Wohlstandsgesellschaft in der Bundesrepublik ausbreitet und er selbst spätestens nach Erhalt der Nobelpreissumme daran teilhat, desto größer wird für ihn der Aufwand, noch sein Ideal der Armut aufzurufen und desto mehr wird Böll in seiner Kirchenkritik missverstanden.
Und die Bitterkeit im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit diesem Katholizismus ist total missverstanden worden. Während sie das Eigentliche bis heute wahrscheinlich nicht kapiert haben, dass es die Bitterkeit des Irdischen ist, oder wie soll ich das ausdrücken?
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Thomas Fitzel. Das brennende Geheimnis von Heinrich Böll. Eine Spurensuche zum 40. Todestag. Redaktion Hans-Michael Ehl.